mit diesem Jesus. Und ich habe die den Präsenter vergessen. Und ich wollte noch einmal darauf hinweisen, dass wir keinen Kindergottesdienst zurzeit haben. Und wenn die Kinder es hier drinnen nicht aushalten, dann geht bitte ein Erwachsener mit den Kindern raus, sodass sie gut betreut sind und ihnen nicht zu langweilig wird. Ich bete noch kurz. Vater, ich danke dir, dass du zu uns sprechen möchtest. Du hast uns dein Wort geschenkt und ich bitte dich darum, dass du uns Ohren und Herzen öffnest für das, was du uns sagen möchtest. Danke, dass du uns kennst, dass du weißt, wo wir wohnen. Amen. Ich lese uns den Predigttext vor aus Johannes 1, die Verse 35 bis 42. Habe ich es angemacht? Am Tag darauf stand Johannes wieder dort, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte: Seht, das Lamm Gottes. Die beiden Jünger hörten, was er sagte, und folgten Jesus. Jesus aber wandte sich um, und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie: Was wollt ihr? Sie sagten zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Er antwortete: Kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser traf zuerst seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt der Gesalbte, Christus. Er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sagte: Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, Petrus. Dieser Text ist voll gespickt von kleinen Schlagwörtern, die unheimlich viel erzählen. Und sonst passiert in dieser Geschichte eigentlich relativ wenig. Also es wird nicht das, was eigentlich geschieht, wird mit wenigen Worten beschrieben, und dann gibt es viele Worte, die noch drumherum sind. Und wir können diese Folgen von dem, was dort geschehen ist, von diesen Schlagwörtern, die können wir oft sehen und lesen. Und deswegen wollen wir diesen Predigttext anhand der Schlagwörter, die ich rausgesucht habe, noch einmal durchgehen und miteinander ein bisschen mehr zwischen den Zeilen lesen, um zu sehen, was da tatsächlich in diesen einzelnen vollen Wörtern steckt. Weil es geht um viel mehr als diese eine kurze Begegnung, wo die Jünger einmal mit Jesus mitgehen und wieder zurück, weil mehr ist ja gar nicht passiert von dem Geschehen her. Deswegen wollen wir miteinander diese Schlagwörter angucken. Zunächst aber noch einmal zu dem Rahmen dieses Textes, dieser Begegnung. Der Text beginnt an einem Morgen eines Tages, an dem Johannes der Täufer genau das tut, was er die letzten Tage immer getan hat. Er steht am Jordan und er predigt zu den vielen Leuten, die zu ihm kommen. In den Versen davor können wir Teile von seinen Predigten lesen. Genau. Johannes steht am Jordan und erzählt den Menschen, dass Jesus kommen wird. Und Jesus wird der sein, der nach Johannes folgt. Und der alles erfüllt, von dem Johannes bisher erzählt hat. Johannes ist Jesus bereits begegnet. Er deutet das an, indem er beschreibt, wie er Jesus gesehen hat und wie der Heilige Geist auf ihn kommt, wie in Form einer Taube. Und das war für Johannes das Zeichen, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. So erklärt das Johannesevangelium schon direkt im ersten Kapitel mit einem ganz kurzen Wort eine riesige Gotteserkenntnis. Johannes der Täufer hat von Anfang an verstanden, es war seine Aufgabe, zu wissen, wer dieser Jesus ist und das Volk darin zu begleiten, dieses zu verstehen, wer Jesus war. So steht Johannes der Täufer also an diesem neuen Morgen mit zwei seinen Jüngern dort auf der Straße oder am Jordan irgendwo, am Ufer. Diese Szene scheint komplett unspektakulär und wird auch mit sehr einfachen Worten beschrieben. Und gleichzeitig steckt da wirklich eine unheimliche Tiefe darin. Johannes sieht Jesus kommen und sagt, siehe, das Lamm Gottes. Er macht keine großen Worte. Er erklärt nicht nochmal, was er vorher in seinen Predigten immer wieder erklärt hat, als Jesus kam. Sondern mit ganz tiefem Glauben sagt er, siehe, das Lamm Gottes. Und dieser Ausdruck beinhaltet für Johannes bereits, dass Jesus kommt, dass er wirkt in Galiläa und in der ganzen Gegend und dass er sterben wird. Das ist alles in diesem einen Wort schon inbegriffen. Und das Johannesevangelium unterscheidet sich hier von den anderen Evangelien ganz stark. Jesus wird von Anfang an als der verstanden, der schon immer da war. So beginnt das Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort, bevor irgendetwas anderes war. Jesus war schon immer da. Und er versteht Jesus als derjenige, der immer mit uns sein wird, der uns immer begleiten wird, bis ans Ende aller Zeiten. Die Jünger, die Jesus hier begegnen, die müssen diesen Prozess erst verstehen. Die brauchen das ganze Johannesevangelium durch, um das immer wieder zu verstehen, diese Begegnung mit Jesus. Aber Johannes, der Täufer, steht hier als eine Schlüsselfigur für das, was das Johannesevangelium die ganze Zeit schon weiß. Jesus ist der Erlöser, er ist das Lamm Gottes, das für uns stirbt, das für uns alle Schuld der Welt tragen wird. Denn das ist in diesem Wort enthalten, Lamm Gottes. Es ist der Sündenträger der ganzen Welt, der unschuldig für uns alle Schuld auf sich nehmen wird, unschuldig für uns sterben wird. Ein reines Lamm, das ohne Makel vor Gott steht und dadurch die gesamte Menschheit befreien wird. Gleichzeitig wirkt diese Szene, wo Johannes mit seinen beiden Jüngern steht, fast als wäre es vorher abgesprochen. Als hätte Johannes den Jüngern vorher gesagt, wenn er kommt, dann sage ich euch Bescheid und ihr geht hinter Jesus her. Dann ist er an der Reihe. Ich war nur eine Zwischenfigur, ich bin nur so ein Übermittler und dann sage ich euch Bescheid. Zumindest passiert genau das. Jesus sagt, seht das Lamm Gottes und die Jünger scheren sich gar nicht um Johannes, sie gehen einfach hinterher. Sie gehen einfach Jesus hinterher. Und in dieser Formulierung, die Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus, ist schon angedeutet, dass sie Jünger Jesu werden, dass sie Nachfolger Jesu sind. Erstmal ist es nur ein ganz normales Hinterhergehen, aber darin ist schon enthalten, dass sie ihm nachfolgen möchten. Und dieser Übergang vom Jünger von Johannes zu einem Jünger Jesu wird überhaupt gar nicht kommentiert. Danach sind die Jünger immer Jünger Jesu, obwohl sie am Anfang klar und deutlich Jünger von Johannes sind. Die Jünger gehen Jesus hinterher und er dreht sich um, als er merkt, dass sie ihm folgen und er fragt, was wollt ihr? Es ist kein, ey, was wollt ihr von mir, warum folgt ihr mir, warum verfolgt ihr mich? Sondern es ist eine ernst gemeinte Frage. Was wollt ihr? Was sucht ihr in eurem Leben? Dieses Verb kann auch übersetzt werden mit suchen. Was ist eure Sehnsucht? Das, was ihr sucht, wonach ihr süchtig seid, was ihr euch wünscht? Diese Frage ist entscheidend am Beginn unseres Lebens mit Gott. Und auch später, immer wieder. Was wollen wir in unserem Leben? Was wollen wir von Gott? Was erwarten wir von ihm? Immer wieder, wenn Jesus in den Evangelien Menschen begegnet, fragt er sie, was wollt ihr, was ich euch tue? Da steht ein Blinder von Jesus und Jesus fragt ihn, was willst du? Ja klar, denken alle, er will geheilt werden, aber Jesus will, dass wir selber wissen, was wir wollen. Was wollen wir? Wie Jesus in unserem Leben wirkt und wie Gott uns begegnet, das hängt ganz stark davon ab, was wir von ihm erwarten. Möchte ich ihn kennenlernen? Möchte ich Gott in ihm entdecken? Möchte ich, dass er mein Leben verändert? Und möchte ich dann wirklich, dass sich mein Leben verändert? Oder will ich eigentlich, dass es so bleibt, wie es war? Erwarte ich, dass Gott in meinem Alltag, dass ich ihn in meinem Alltag erlebe? Oder bleiben meine göttlichen Begegnungen, wenn überhaupt, auf den Sonntag bestimmt? Und wenn ich ihn erwarte, was erwarte ich dann von ihm? Was wünsche ich mir? Was wünsche ich genau in der Begegnung mit Jesus? Und erwarte ich von ihm, dass er auf mein Leben und auf mein Umfeld Einfluss nimmt? Dass er unsere Welt, unsere Gesellschaft, die weltweite Ungerechtigkeit verändert? Oder denke ich nur klein für meinen privaten Bereich? Und wenn für den privaten, für welchen Bereich meines Privatlebens? Was wollt ihr? Das ist die Frage, mit der Nachfolge beginnt und die wir immer wieder aktualisieren müssen. Die Jünger antworten mit zwei kurzen, klaren Statements. Rabbi, das heißt übersetzt Meister. Johannes der Täufer hatte bereits begriffen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er hat es seinen Jüngern erzählt und er hat ihnen ganz klar erklärt, wer Jesus ist und wer er sein wird. Aber sie kennen Jesus noch nicht. Und deswegen fangen sie hier mit einer sehr respektvollen Art an, Jesus zu begegnen. Sie nennen ihn Rabbi. Wir wissen nicht, ob Jesus wirklich eine Ausbildung zum Rabbiner gehabt hat. Vermutlich eher nicht, weil er war in der Nachfolge Zimmermann von seiner Familie her und er ist Zimmermann auch gewesen. Egal, ob er diese Ausbildung hatte, die Jünger reden ihn an mit diesem Namen, Rabbi. Und das zeigt Respekt. Das zeigt, sie wollen etwas von ihm lernen. Sie wollen etwas Neues von ihm erfahren. Aber sie wissen immer noch nicht so ganz, ob das, was Johannes von Jesus gesagt hat, tatsächlich das ist, was sie auch erwarten können. Aber sie fragen Jesus, und das finde ich auch beeindruckend dabei. Sie hätten Johannes fragen können, der hat ja so viel gewusst, und dann hätten sie noch mehr Theorien zu diesem Lamm Gottes erfahren. Aber sie haben gemerkt, wir müssen ihn fragen, wir müssen ihn kennenlernen, diesen Rabbi, um mehr zu verstehen, wer er ist. Das machen sie deutlich, indem sie ihm folgen. Trotzdem reagieren sie noch relativ schüchtern und sie fragen ihn, Rabbi, wo wohnst du? Und hinter dieser Frage steckt nicht allein die Frage nach einem Wohnort. Auch das hätten sie sicher anders herausbekommen können. Wahrscheinlich hat es sich schon lange rumgesprochen, wo Jesus wohnt. Oder Johannes hätte ihnen erzählen können, wo Jesus wohnt. Im Griechischen heißt dieses Wort für Wohnen Meno. Und das heißt auch bleiben. Wo ist deine Bleibe? Wozu gehörst du? Was ist deine Zugehörigkeit? Oh, ich bin schon zu weit, ne? Genau. Wo ist deine Zugehörigkeit? In Verbindung mit ihrer späteren Erkenntnis, wo sie später noch drauf stoßen werden, ist zu entdecken, damit meinen sie die Frage oder die Suche nach diesem Sohn Gottes, was Johannes ihnen erzählt hat. Sie wollen das wissen. Sie wollen diesen Sohn Gottes auch finden. Ihre Antwort auf die Frage von Jesus, was wollt ihr, ist also die Antwort, dass sie den Sohn Gottes finden wollen, ihn kennenlernen wollen. Was steckt dahinter? Was hat Johannes gemeint, wann er von dem Lamm Gottes erzählt? Wo wohnst du? Gehörst du wirklich zu Gott, Jesus? Bist du Gott? Könntest du dieser Gesuchte sein, den wir suchen, den wir gerne folgen wollen, den wir kennenlernen wollen? Könnte es sein, dass du das bist? Das ist ihre Frage, mit der sie Jesus begegnet und warum sie ihn treffen wollen. Wo wohnst du? Und Jesus antwortet, kommt und seht. Um zu verstehen und zu begreifen, wer Jesus ist, wo er wohnt, wo er herkommt und wo er hingehört, nämlich zu Gott, das können wir nicht begreifen, indem wir Johannes weiter zuhören oder indem wir Theoriebücher lesen, studieren oder uns einen Weg beschreiben lassen zu seinem Heimat. Um zu verstehen und zu begreifen, wer Jesus ist, müssen wir ihm begegnen. Die Jünger hatten wirklich diese einmalige Möglichkeit, oder nicht einmalig, es waren viele Leute zu Jesu Zeiten, die diese Möglichkeit hatten, aber eine Möglichkeit, die uns heute leider verwehrt ist und die ich mir manchmal so sehr wünsche. Sie konnten wirklich mit Jesus mitgehen. Sie haben gesehen, wo er wohnt. Sie haben mit ihm am Tisch gesessen. Sie haben mit ihm gelacht und mit ihm geweint und sie haben erlebt, wie Jesus Menschen begegnet ist und wie er mit Herausforderungen umgeht. Um das alles zu verstehen oder zu sehen, müssen wir heute auf die Bibel zurückgreifen. Da können wir sehen, da können wir lernen, wie Jesus Menschen begegnet ist. Und Jesus nutzt immer wieder die Möglichkeit, uns dann in diesem Wort auch zu begegnen. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass die Momente, wenn ich in der Bibel lese, zwischen denen, wo ich eine Theorie über Jesus lese und wo Jesus mir wirklich richtig begegnet, dass sie nicht ganz ausgewogen ist. Meistens überwiegen diese theoretischen Lesungen. Auch da kann ich viel von Jesus lernen, ja, auf jeden Fall. Aber diese Begegnung mit Jesus sind besondere Momente. Sind Momente, ja, in denen ich wirklich merke, hier verändert Jesus etwas in mir, während ich beispielsweise diesen Text lese. Und dann gibt es für mich immer diese zweite Herausforderung. Wenn ich in der Bibel lese, geschieht das meistens in einer Art Andacht, in einer stillen Zeit oder vielleicht auch in der Vorbereitung für eine Predigt. Und es ist nicht mein Alltag, wo ich in der Küche stehe und schwitze oder wo ich mit den Kindern Stress habe oder wo ich irgendwo unterwegs bin. Das heißt, diese Erfahrungen und Begegnungen mit Jesus durch einen Bibeltext sind oft nicht direkt in meinem Leben verwurzelt. Aber auch für diese Begegnungen mit Jesus zählt für uns das Gleiche. Wenn wir nur in der Theorie weiter über Jesus wissen, dann lernen wir ihn nicht richtig kennen, sondern wir müssen ihm begegnen. Und das auch in unserem Alltag. Wir müssen uns diesen Satz, kommt und seht, den Jesus so ganz direkt zu den Jüngern spricht, also übersetzen in die nachösterliche Zeit. In die Zeit nach dem Tod, nach der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu, wo Jesus nicht mehr auf der Erde ist. Und so übersetzt könnte der Satz für uns lauten, lasst mich zu euch kommen und seht. Natürlich können auch wir uns immer wieder auf Jesus zubewegen, aber es geht vielmehr um dieses Wahrnehmen, wo Jesus uns denn wirklich in unserem Alltag begegnet, wo wir ihn entdecken können in unserem ganz normalen Leben. Weil Jesus begegnet uns auch heute noch. Durch den Heiligen Geist kann er uns in unserem Alltag ansprechen, er kann uns begleiten, er kann uns berühren, er kann in uns sein und wirken. Und wir dürfen immer wieder lernen, hinzusehen und das auch zu entdecken, wo Jesus in unserem Alltag ist. Und diesen wachsamen Blick, den wünsche ich uns immer wieder. Und so kann Jesus ganz unterschiedliche Wege mit uns gehen. Durch einen Text aus der Bibel, durch einen Vers, der uns vielleicht in den Sinn kommt, durch ein liebes Wort, das uns erreicht, durch einen Sonnenstrahl, durch einen plötzlichen Gedanken oder ein Gefühl oder die Wahrnehmung, er ist bei mir, er ist jetzt da und ich bin doch nicht alleine. Und ich finde auch eine ganz besondere und eindrückliche Art, die Jesus uns gegeben hat, ist die Begegnung durch einen Mitmenschen. Denn dort begegnet er uns so menschlich, so wie wir uns das tatsächlich oft auch wünschen, dass wir Jesus mal begegnen können. In Matthäus 25 sagt Jesus, alles, was ihr einem dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus identifiziert sich also mit den Mitmenschen, die Hilfe brauchen. Wie wir das eben in dem Lied gesehen haben, wo diese Ebenen immer wieder vermischt wurden. Jesus ist in diesem Nachbarn, der in meiner Straße wohnt. Und gleichzeitig ist auch die Frage des Nachbarn, wer weiß denn schon, dass ich hier wohne? Wo werde ich gesehen? Wo kennt mich denn jemand? Aber Jesus kann uns begegnen in unseren Mitmenschen. Und wenn wir jemandem Hilfe zukommen lassen oder auch wenn wir selber Hilfe erfahren, wenn wir einander Gutes tun, dann können wir in diesen Begegnungen Jesus erleben. Wir müssen nur lernen, das auch immer wieder zu entdecken, dass wir Jesus da auch entdecken, in dem, wo wir einander begegnen. Die Begegnung, die die Jünger mit Jesus hatten, hat alles verändert. Wir erfahren eigentlich nicht viel von dem, was an diesem Tag passiert ist. Nur, dass es ein ganzer Tag war. Vom Morgen bis zum Nachmittag um ungefähr 16 Uhr. Was die Jünger mit Jesus erlebt haben, ist weniger wichtig, als dass sie Jesus erlebt haben an diesem Tag. Denn dieses Erleben, dieses Begegnen von Jesus hat ihnen eine ganz neue Begegnung geschenkt. Sie begegneten dem Messias. So ist ihr Fazit von diesem Tag. So lautet ihre Schlussfolgerung. Aus dem Rabbi, den sie am Morgen angesprochen haben, ist am Abend der Messias geworden. Und Messias, das heißt, hier im Text wird es gesagt, das heißt der Gesalbte, es kommt vom Hebräischen, oder auch ins Griechische übersetzt Christus. Und dieses Symbol der Salbung, dieser Begriff, deutet immer auf den König hin, weil der König durch eine Salbung eingesetzt wurde. Die Israeliten haben von ihrem König erwartet, dass er ihnen Heil bringt, dass er für sie kämpft, dass er für sie siegt und dass er ihnen Rettung bringt. Deswegen haben sie sich einen König gewünscht von Gott und haben ihn gebeten, bitte gib uns einen König, setze einen König über uns ein. Der wird uns retten, der wird uns heilen. Und von diesem Idealbild, das die Israeliten sich von einem König gemacht haben, ist diese Vorstellung geworden, dass da ein Messias kommen wird, ein Erlöser, ein Gesalbter wie ein König, der die ganze Menschheit retten wird, der wirkliche Rettung schenkt. Nicht nur ein Krieg, der gewonnen wird oder irgendein Kampf, sondern einen, der Rettung schenkt für das ganze Leben. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt. So ist diese Erwartung an diesen Messias entstanden. Und dieses Wort Messias ist zu einem stehenden Begriff geworden für die Juden und für die Israeliten, für diesen Erlöser, der die ganze Welt retten wird. Diesen Erlöser haben sie erwartet. Und diesen Erlöser haben die Jünger, die morgens noch Jünger von Johannes waren, in Jesus gefunden. Und so sind sie Jesu Jünger geworden. Der Messias, den die Israeliten seit Generationen erwarten und immer wieder suchen, dieser Messias ist an diesem Tag gefunden worden von den Jüngern. Was für eine Kehrtwende in ihrem Leben. Sie hatten ihn gefunden, sie waren ihm begegnet und dadurch hat sich ihr Leben verändert. Ein Beispiel für diese Veränderung der Jünger wird nun am Beispiel von Simon in dem Text genannt. Simon, den wir besser kennen als Petrus. Denn einer von diesen zwei Jüngern, wir wissen nämlich eigentlich die ganze Zeit gar nicht, wer diese zwei Jünger waren. Einer von den beiden war Andreas. Und Andreas ist der Bruder von Simon Petrus. Und er kommt am Abend zu Simon oder vielleicht am nächsten Tag, er begegnet ihm, er sagt ihm, wir haben den Messias gefunden, jetzt sind wir ihm begegnet. Das, was Johannes immer erzählt hat, dieses Lamm Gottes oder dieser Sohn Gottes, den haben wir jetzt wirklich gefunden, wir sind ihm begegnet. Und sie erzählen das Simon. Wenn wir Jesus begegnen, dann begegnet er auch uns. Es ist nicht nur in eine Richtung, sondern in beide. Jesus hat gesagt, kommt und seht. Und die Jünger sind hingegangen und haben gesehen, wie Jesus lebt. Aber Jesus hat auch gesehen. Jesus hat die Jünger gesehen. Und bei dieser kurzen Begegnung, die er zum Schluss mit Simon hat, wird klar, er sieht den Simon und er sieht wirklich alles von ihm. Er sieht sein ganzes Leben und er kann ihm einen neuen Namen geben, einen Namen mit einer Bedeutung. Er sieht Simon an und er erkennt, wer Simon in seinem Innersten ist und wer Simon sein wird, dass er Petrus sein wird. Petrus, wo es später heißt, auf den Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus heißt Fels. Die Bedeutung wird hier gar nicht erwähnt, aber in diesem Text wird deutlich, Jesus sieht viel tiefer. Wenn wir die Verse weiterlesen, werden noch mehr Jünger berufen. Und auch die werden von Jesus gesehen und da wird alles erkannt. Jesus sieht uns nicht nur von außen und von der Oberfläche her, so wie die Jünger auch mehr gesehen haben, sonst hätten sie wahrscheinlich nicht erkannt, dass das der Messias sein wird. Und Jesus schaut noch viel tiefer. Er schaut bis in unser Herz und er schaut sogar noch darüber hinaus. Er sieht, was wir erst einmal werden. Er sieht, was wir sein können, wenn wir seiner Liebe folgen. Er sieht, was wir werden können, wenn Gottes Liebe uns verändert. So bekommt Simon seinen neuen Namen. Aber die Begegnung mit Jesus, die verändert uns immer wieder neu, selbst wenn wir die Bedeutung noch gar nicht wissen. Die Bedeutung von dem, was einmal wird mit uns. Die Begegnung mit Jesus, die verändert uns. Und wenn wir erkennen, wie Jesus uns sieht, dann kann ganz viel Gutes daraus erwachsen. Amen.